Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier ist Daniel und ich freue mich sehr, dass wir nach einem wirklich schönen Spiel gestern nicht nur sagen können, wir sind Super Bowl-Champ, sondern wir sind auch wieder die Nummer 1 im Westen, in der AFC West. Klar und deutlich mit einem Spielvorsprung vor, ich glaube, den Chargers, den Raiders, beide 1-2. Ja, und die Broncos, die haben historisch verloren und sind nach dem 2070, habe ich auch, glaube ich, noch nie gesagt im Football, ist auch lange nicht mehr passiert, seit 1966 keine 70 Punkte mehr passiert, sind die Broncos, glaube ich, aktuell zumindest punktemäßig das schlechteste Team der Liga. Schön, Marius, dass du auch dabei bist. Lass uns heute über das Spiel reden, nicht nur über das Spiel natürlich.
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen. Schön, mal wieder so ein Victory Monday mit einem super entspannten Spiel zu starten. War, glaube ich, das entspannteste Chiefs-Spiel, das ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Ich glaube,
seitdem wir den Podcast haben, auf jeden Fall.
Das auf alle Fälle, ja. Ich glaube, so entspannt warst du nie. Mit der Prediction, dass es entspannt wird und dass auch tatsächlich dann eingetreten ist, das ist schon lange her, auch als Fan, dass ich mich daran erinnern kann. So, heute mal ohne Fabi, der lässt sich entschuldigen, aber mit euch zusammen. Schön, dass ihr beim größten deutschsprachigen Chiefs-Podcast gelandet seid, egal wie lange Chiefs-Fans seid. Bei uns ist jeder immer herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen an alle Swifties da draußen. Hier erfahrt ihr alles Sportliche über Travis Kelce. Und ja, bevor ihr jetzt euch noch zu anderen Themen informiert und uns gerade bei Spotify hört, dann schaut mal eben nach, ob ihr uns dort schon folgt. Macht die Glocke grün, wenn dem noch nicht so sein sollte. Das hilft uns und dem Algorithmus dann besonders. Auch über Bewertungen freuen wir uns natürlich immer am meisten, selbstverständlich über die vollen 5 Sterne und auch natürlich über persönliches Feedback zur jeweiligen Folge. Macht mit, könnt ihr persönliches Feedback hier in Zukunft auch vorgelesen werden. Das werden wir auch tun, genau jetzt, nämlich an dieser Stelle. Danke schon einmal dafür, was ihr auch immer da in den letzten Wochen schon an die Tasten gekloppt hat. Und noch ein persönlicher Shoutout, einfach weil es ziemlich geil war, an die beiden Lukas, die gestern beim Spiel im Arrowhead waren. Einer davon hat Sticker von uns bekommen, das Kingdom-Sticker. Die kleben jetzt unweit vom Stadion und auch irgendwo da drin. Der andere hat Isaiah Pacheco sein Tattoo gezeigt, auch sehr sympathisch, wenn ihr die Posts auf dem Chiefs-Kanal gesehen habt, dann gibt's den Moment, wo Pacheco sich aufwärmt und dann direkt mitkriegt, dass der eine sein Deutschlandfahne mit dieser Schrift da drauf gezeigt hat. Also sehr schön, das Kingdom präsent auch im Arrowhead Stadium. So, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt's diverse Möglichkeiten. Ihr könnt Supporter werden im Newsletter, newsletter.daskingdom.de/subscribe. Da habt ihr die Möglichkeit für eine Standardvariante, die ist kostenfrei, wird auch kostenfrei bleiben. Wenn ihr uns zusätzlich für 5 € im Monat unterstützt, dann kriegt ihr zusätzlichen Content, könnt uns Fragen stellen, die werden wir exklusiv hier beantworten. Da fragen wir euch auch immer direkt nach dem Spiel Fragen ab und das haben heute auch ein paar getan. Deswegen werden wir die heute auch exklusiv besprechen. Zukünftig gibt es auch Gewinnspiele, die wir entsprechend machen wollen mit euch. Und auch danke schon mal an der Stelle für alle, die sich jetzt für ein Paid-Media-Abo entschieden haben in der letzten Zeit. Das freut uns wirklich sehr und auch vielen Dank für das schöne Feedback, auch was ich über die Insta-DMs bekomme, weil Leute sagen, naja, ich schreib's dir lieber persönlich. Auch dafür herzlichen Dank. Das geht runter wie Öl und genau deswegen machen wir das hier auch. So, ansonsten, wenn ihr uns mit anderen Sachen unterstützen wollt, es gibt einen Affiliate-Link von Fanatics, wenn ihr Merchandise kaufen wollt von den Chiefs, dann tut das gerne. Den findet ihr auf daskingdom.de, kostet nichts zusätzlich, es gibt ein paar Prozente und in der Zukunft haben wir Möglichkeiten, euch das auch direkt an euch wieder zurückzugeben in Form von Gewinnspielen etc. pp. Alles nochmal in der Sammlung, wie gesagt, auf daskingdom.de. Da findet ihr auch beim Newsletter, also der ist auch ganz oben verlinkt, einen von Boulevard Beamit, aka Daniel, wenn ich Doc Marius bin, dann ist Boulevard Beamit, hat heute Morgen die Tasten gekloppt und direkt was zu Taylor Swift im Arrowhead geschrieben. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann aber jetzt ran hier an die Buletten.
Ich glaube, das wird der erfolgreichste Artikel des Newsletters aktuell.
Aber die Befürchtung auch.
Ist mein Gefühl, aber es freut mich. Ich freue mich über jeden Swiftie, den wir hier mit dabei haben und trotzdem auch an alle anderen. Es geht bald wieder über Football. Es gibt noch 1, 2, 3 Artikel, die ich diese Woche da plane zu machen und da geht es dann wirklich rein um die Pille und den Ball und unsere Spieler, also da muss man sich keine Angst machen. Aber ich glaube, dass, also wenn man in den USA sieht, wer sich da alles zu äußert, Bill Belichick, habe ich gehört, hat gesagt, der Kelce hat schon einige große Dinger gefangen, aber das könnte das Größte sein. Ernsthaft? Hat er wirklich gesagt? Glaubt es nicht, aber er ist mit einem Schmunzeln rausgelaufen. Und Big Red, Andy Reid, hat in der Pressekonferenz am Ende gesagt, das fand ich auch ganz schön, auf die Frage, ob er Taylor Swift denn schon kennt oder ob er das mitbekommen hat, meinte er, ja, ich kenne die schon länger. Ich habe die, I set him up. Also ich habe das überhaupt erst die Nummer weitergegeben. Also wenn man wissen möchte, von wem hat Taylor Swift die Nummer von Travis Kelce? Von Andy Reid. Ist ja logisch.
Der alte Kuppler.
Die Frage, die ich im Newsletter gestellt habe und die finde ich eigentlich auch ganz spannend, das, was ist das denn jetzt wirklich? Also ich bin persönlich der Meinung, das ist eine PR-Geschichte, eine sehr smarte PR-Geschichte, aber es ist am Ende eine PR-Geschichte, wo die beide von profitieren, weil Taylor Swift hat schon ganz, ganz viel Reichweite, aber diese Football-Community hat sie vielleicht noch nicht und ja, sie hat auch abgesagt, den Super Bowl zu machen, aber vielleicht kommt da ja nochmal mehr, man nimmt da nochmal ein bisschen was mit und für Travis Kelce ist das ein bisschen Aufbau seiner Karriere nach der Karriere. Das funktioniert ganz gut. Das ist meine Vermutung. Ich habe mal rumgefragt bei den, ich glaube, Nina Lagrande darf man Swiftie nennen. Ich glaube, die ist sehr großer Fan, hat sich auch über Tickets gefreut. Habe ich mal gefragt, was sie denn davon hält. Hört euch das mal an.
Hallo ihr Lieben, hier ist Ninja von Circus Sideline. Ich melde mich aus dem Zug, denn ihr habt ja in eurem Newsletter gefragt, was ist dran an der Nummer? PR, True Love oder Rache, weil Taylor ja eigentlich Eagles-Fan ist? Ich glaube, die zwei mögen sich wirklich. Taylor Swift hat in diesem Jahr mit ihrer Tour allein in den USA für Verbraucherausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar gesorgt. Das kurbelt die Wirtschaft in den Orten der Tour mehr an als jede politische Maßnahme. Was sie also wirklich nicht braucht, sind Headlines, um irgendwas zu promoten. Swift ist ein System, das auch ohne diese Romanze sehr gut funktioniert. Aber sie kennt das Spiel mit den Medien und ich vermute, das Ganze macht den beiden einfach Spaß. Aktuell haben sie komplett unter Kontrolle, was über sie berichtet wird, aber sie müssen es eben nicht selbst kommentieren. Die sind sicher, noch nicht kurz vor der Verlobung, aber sie mögen sich. Und dass das kein Fake ist, hat man, glaube ich, auch Donna Kelce angemerkt, als sie mit Taylor in der Lounge saß. Und wenn es schief geht, dann können wir uns immer noch auf einen tollen Breakup-Song freuen.
Na, freust du dich auf den Breakup-Song, Marius?
Ja, ist muss mal kleiner Fun-Fact, kleiner Throwback-Fun-Fact zu dem Thema. Ich habe tatsächlich Taylor Swifts Album promoted vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, vor 10 Jahren war das, 1989. Nicht
allzu langer Zeit ist schon 10 Jahre. Du hast auch in der Musikbranche gearbeitet.
Ich habe in der Musikbranche gearbeitet. Dieses Album lag auf dem Tisch. Das war das erste Pop-Album. Und ich habe ein paar Erfahrungen mit Swifties. Deswegen, also es war damals ein großer Aufschrei, dass sie da zum ersten Mal Pop gemacht hat. Und alle haben gesagt, du sollst weiter Country machen. Wie könnt ihr nur? Das kann doch nicht.
War das 1989 oder welches?
Ja, tatsächlich.
Das ist, glaube ich, genau 10 Jahre her. Das kommt jetzt, glaube ich, Ende Oktober, nämlich so eine Taylor's Edition.
Genau, das ist 2014 gewesen. Ja, also
schön, dass wir hier im Podcast über die Musik von Taylor Swift reden. Weil das Schöne ist, das habe ich ja auch im Newsletter gemacht, finde ich sensationell, das Outfit könnt ihr angucken. Der hatte so ein Wolken-Outfit an, der gute Travis Kelce, so Farben, ein bisschen Sky-mäßig. Und das hieß vom Designer 1989 und sah sehr aus wie das Cover von Taylor Swift. Ich habe das
ja so ein gesehen. Zufall. Ja, Mensch, das ist ja ganz zufällig. Irgendein hat geschrieben, da hat Travis Kelce kurz die Malerarbeiten im Zimmer unterbrochen, um zu einem Footballspiel zu fahren und da kurz zu spielen.
Aber das sah nach farblich dann aber auch schon nach einem Nachwuchs aus vom Zimmer aus. Ne?
Das soweit wollte ich jetzt nicht spoilern, aber ja, wenn man da rein interpretieren wollte, dann hätte man das auch auf jeden Fall tun können. Ja, wilde Kiste auf jeden Fall. Also ich bin da noch nicht so sicher, aber ich weiß, dass beide auf jeden Fall PR verstanden haben. Bisschen Spannung aufbauen und dann ist sie nicht nur mal kurz irgendwo zu sehen, Hintereingang und so weiter, sondern dann ist sie halt permanent da und prominent und präsent und ja, kann man schon mal so machen.
Ja, ich glaube wirklich, dass es aktuell ganz, 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 ganz am Anfang. Und ich habe ihre Freundin von ihr sollen gesagt haben, ja, eigentlich arbeitet die gerade und bereitet sich sozusagen auf die Tour vor. Neues Album kommt ja auch noch raus, beziehungsweise so eine Kinotour und alles Mögliche. Und da ist sie da eigentlich ganz, ganz eingespannt. Aber er hat sie eingeladen, sie hatte Lust. Und am Ende, ich war so ein bisschen unsicher, ob das nicht so eine Travis Kelce-Geschichte ist und Taylor Swift da irgendwo so denkt, ey, was macht er da und was spielt er mit mir hier irgendwie? Seit gestern wissen wir, dass beide Bock drauf haben, diese Spielchen zu spielen. Und das finde ich doch dann ganz witzig.
Ja, schöne Sache. So, und das war's dann auch.
Hast du eigentlich auch Freundschaftsspender dann gemacht? So Swift-Spender hast du auch einen gehabt?
Nee, das war noch davor. Also das war ja quasi das Durchbruchalbum von ihr irgendwie auch national, zumindest hier in Deutschland. Ich glaube, davor hatte sie nur die eingefleischten Fans auf dem Schirm. Aber das Album hat dann nochmal ein bisschen was größer getreten. Da ging es dann wirklich nochmal richtig ab. Also ja, war eine gute Zeit, aber es war auch ein bisschen anstrengend, weil auch das Management damals nicht so einfach war. Sagen wir es mal so, wie es ist.
Ich habe überlegt, ob wir noch nach Spitznamen abfragen. Also Swiftie heißen die Fans der von Taylor Swift. Ich habe mir überlegt, ob nicht Swelsey der Nickname für die beiden ist, Swift und Kelsey. Oder ob es Trafties sind, dann hinter die Fans, die Travis und Swiftie-Fans, die Trafties.
Ja,
oder
eigentlich
am Ende nur noch Travis Swift ist. Also das
Travis Swift. Ja, ich meine, da könnte auch TT machen, also Travis und Taylor. Und dann hätte man, also Tay-Tay sind ja, also eigentlich ist das alles eine einzige PR-Nummer, weil Tay-Tay wird sie auch als Spitznamen gerufen. Also da musste sie natürlich jemanden holen, der auch mit T anfängt. So.
Was wäre Tay-Tay, wäre dann Tay-Tray, oder?
Ja, oder also wenn du einfach nur TT machst, so, aber so, Feierabend Double jetzt. Double T. Touchdown. So, Ruhe jetzt.
Sensationell, wie die amerikanischen Moderatoren darauf reagieren, die dann ja in jede Moderation, jede Kommentar irgendwo Blank Space eingebunden haben oder August oder Anti-Hero. Und es ist schon witzig und ich bin überrascht dann selbst, wie viele Songs man von Taylor Swift kennt. Aber so ist es nun mal. Die ist jetzt Teil des Chiefs Kingdom in der Red Era, würde ich sagen, um da auch mit zum Weiteren reinzugehen. Aber lass uns gerne zu anderen Taylors kommen und über das Spiel gestern sprechen. Das war ja auch ganz schön historisch, ist passiert. Patrick Mahomes ist der schnellste Spieler, der 25.000 Passing Yards erreicht hat. Das ist erstmal wirklich beeindruckend. Ich glaube, was waren es, 83 Spiele?
83 Spiele, korrekt.
Ja, nächste 90, das wäre, glaube ich, Stafford gewesen. Also da schon mal sieben Vorsprung ist nicht so doof. Und ich fand es ganz interessant, dass Justin Herbert, glaube ich, der jetzt schnellste war bei 15.000 oder 10.000 oder so. Eins von beiden hat er jetzt auch erreicht. Und war da, glaube ich, noch schlechter als Stafford. Von daher müssen wir uns da keine Sorge machen, dass der Titel so schnell weggeht. Und fast noch wichtiger, Coach Reed ist zum Top 4 Coach geworden. Wenn man die Winningest Coaches, das kann man gar nicht so richtig übersetzen, also die Coaches mit den meisten Siegen in der NFL, Regular Season und Playoffs machen, ist Coach Reed jetzt auf dem vierten Platz und ist da alleinig in Führung sozusagen oder reingegangen. Die nächsten Plätze sind relativ weit weg. Ich glaube, da muss man so knapp 50 Mal gewinnen. Bill Belichick ist dabei, Don Shula ist dabei. Ich weiß gar nicht, wer der dritte noch ist, aber das sind wirklich die ganz, ganz, ganz großen Coaches der NFL. Da stößt er rein. Und wenn wir weiterhin so viel gewinnen und die Patriots so wenig gewinnen, dann gucken wir mal, wo das am Ende der Karriere von beiden aussieht. Also das Rennen ist gerade, wird langsam interessanter, würde ich sagen.
Es wird interessanter und es gibt noch einen weiter interessante Fakt, den ich gefunden habe. Patrick Mahomes hatte das 22. Spiel mit 3 Touchdown-Pässen und keiner Interception, hat damit Aaron Rodgers gleichgezogen bei dieser All-Time-Liste aller QBs, die das vor ihrem 30. Geburtstag erreicht haben. Also auch ein schönes Bierdeckelwissen.
Diese Statistiken, wo dann mal so 3 Fakten dazukommen. So,
ich freue mich auch immer über diejenigen Leute, die sowas rausfinden und irgendwo ins Internet stellen. Richtig gut.
Sehr, sehr schön. Genau. Lass uns, also vielleicht bevor wir zum Spiel gehen, ganz kurz nochmal über dieses Dolphins-Spiel reden, weil da kam auch eine Frage gerade rein von David. Grüße in die Richtung. Habt ihr eine größere Angst vorm Deutschlandspiel nach dem Auftritt der Dolphins als bisher? Für mich wird das immer mehr zu dem Spiel der NFL-Saison. Also es gibt immer so einzelne Spiele. Letztes Jahr wäre es das gewesen für mich, Bills und Bengals kurz vor Ende, wenn es diese wirklich dramatische Verletzung von Damar Hamlin nicht gegeben hätten, wäre das für mich das Spiel sozusagen der Saison gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Regular-Season-Spiel der Saison wirklich Dolphins-Chiefs werden könnte. Und für mich hat das so eine Richtung, die sich anfühlt wie dieses Spiel gegen die Rams damals, was wir verloren haben, was aber wirklich in die 50er gegangen ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass das genau so ein Shootout werden könnte und wir wirklich da eins der sensationellsten Spiele des ganzen Jahres bekommen. Und das können wir verlieren. Das ist mir völlig scheißegal. Das Spiel wird nicht entscheiden, ob wir in die Playoffs kommen. Das Spiel wird nicht entscheiden, wie erfolgreich die Saison läuft, sondern das ist eher so ein Showmatch, wo wir alles zeigen können, was Spaß bringt, wo wir Lust drauf haben können, wie es ganz oft gegen die Bills oder die Bengals ist. Die Bengals sehen ja jetzt nicht so gut aus. Mal gucken, wie die in dieser Woche noch abschneiden. Aber prinzipiell ist es für mich ein Spiel, wofür ich Bock habe, wo es nicht schlimm ist zu verlieren, weil die Dolphins eben auch ganz oben mitmachen. Die werden auch in den Playoffs dann gegen uns spielen und dafür ist ein Regular-Season-Game dann wirklich eher Vorbereitung. Aber ich freue mich drauf. Angst habe ich da eigentlich gar nicht mehr. Wie siehst du es, Marius?
Nee, Angst hatte ich auch nie. Also man nimmt, was man kriegt, und das ist, glaube ich, das ist wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag und alles irgendwie zusammen. Also dieses Spiel, da wird man sich noch in den USA irgendwo hinbeißen, dass man das tatsächlich nach Deutschland verfrachtet hat in so ein Stadion. Ich meine, für uns richtig geil, auch für alle, die von euch da draußen auch die Karten gekriegt haben und vielleicht auch noch kriegen werden auf allen möglichen Wegen. Manchmal ploppen da dann noch welche auf bei Ticketmaster, und das wird einfach ein super Fest. Also das ist, glaube ich, das geilste Spiel, das man in International Game von der NFL jemals spielen hat können mit diesen beiden Teams. Hoffentlich bleiben auch irgendwie alle bis dahin fit, dass man da beide Teams in Bestbesetzung bewundern darf, und dann wird man Historisches eben einfach erleben dürfen. Und das, finde ich, ist die schönere Sache. Da geht es auch, wie gesagt, gar nicht darum, wer dann am Ende gewinnt. Ich glaube, es geht einfach darum, dass du zwei Top-Teams sehen darfst. Und das ist da alles entscheidende Faktor, weil Playoffs ist, das Rennen ist noch weit offen bis dahin und ab da. Deswegen, ganz ehrlich, das wird einfach geil. Das sollten wir alle genießen. Und Ergebnis wird zweitrangig sein, es sei denn, wir gehen da komplett mit wehenden Fahnen unter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Insofern freuen wir uns lieber drauf. Angst habe ich da wirklich nicht.
Jetzt lass uns gerne reinspringen ins Spiel. Ich würde mit der Offense anfangen. Die Defense der Bears war einfach unfassbar schlecht. Also am Anfang noch ein bisschen Gegenwehr, aber dann wirklich ineinander gefallen. Trotzdem muss man sagen, dass, und das hat man vielleicht am Ende gesehen, als die wirklichen Backups dann gespielt haben, da sah es dann auf Augenhöhe aus, muss man festhalten, dass Mahomes unfassbar gut gespielt hat, dass Kelsey zurück ist. Und ich fange mal mit den positiven Dingen an. Justin Watson und Rashee Rice, vielleicht auch Sky Moore, als aktuell die drei besten Receiver in unserem Team da sind. Also setzt sich aktuell so ein bisschen die ersten Personen durch,
ja? Setzen sich durch, und ja, besonders Rashee Rice hätte ich noch einen Touchdown gegönnt. Ich glaube, er war zweimal kurz davor zweitbester Receiver gewesen, 5 von 7 für 59 Yards. Also man hat gesehen von Anfang an, die Chiefs waren sehr bemüht, ihn immer stärker auch in diese Offense mit einzubeziehen. Nicht nur viele Snaps auf dem Feld hat er gekriegt, sondern Mahomes hat ihn auch wirklich gesucht und konsequent dann eben auch angespielt. Und das finde ich schön, weil das braucht er auch, um dieses Drop-Problem, was wir in der Preseason noch gesehen haben, dass er daran Schritt für Schritt arbeitet. Justin Watson und Sky Moore haben wichtige Catches gemacht, auch da eben die Sicherheit zurückgewonnen, dass sie in extrem wichtigen Plays gebraucht werden, besonders bei Third-Down-Geschichten extrem stark. Also muss man ganz klar sagen, das hat sehr, sehr Bock gemacht. Und natürlich Travis Kelce war wieder der alte, das beste Bring Your Girlfriend to the Game-Spiel. Da war es die Möglichkeit da, dass er wieder geschafft hat, sich 7 Receptions von 8 für 69 Yards. Auch da kann man wieder denken, was man möchte. Und natürlich diesen einen Touchdown, wo Taylor Swift oben ziemlich ausgerastet ist. Fun Fact, er braucht noch 3 weitere Touchdown-Catches, um mit Tony Gonzalez in der Franchise-History gleichzuziehen bzw. vorbeizuziehen. Also auch das wird wahrscheinlich demnächst erreicht werden können.
Diese ganze Taylor Swift-Geschichte ist ja nur bekannt geworden, weil die Tochter von Tony Gonzalez wissen wollte, was denn da läuft, und der kann man einfach nicht Nein sagen. Also auch da nochmal die Verbindung, die mir gerade noch so einfällt.
Das stimmt.
Genau, aber Rashee Rice, fand ich, war fast der beste Receiver auf dem Platz. Justin Watson wirklich als Deep Threat gut gestanden, gute Bälle gefangen. Rashee Rice hatte noch so einen Drop, aber der ist, glaube ich, als Rookie ganz normal. Und Sky Moore wirkt auch da, wenn er gebraucht wird. Also das fand ich wirklich beeindruckend. MVS kann man jetzt schlecht bewerten, weil der hätte einen völlig freien Touchdown gefangen, wenn es da nicht so ein bisschen Strafen gegeben hätte. Und Kadarius Toney mehr oder weniger, soweit ich es gesehen habe, fast nicht eingesetzt, weil der eben noch angeschlagen war. Auch wenn er fit war, haben wir ihn sozusagen dann nicht genutzt, weil es einfach auch nicht notwendig war. Also das fand ich auch alles sehr sinnvoll. Und ich glaube, wenn man so Justin Ross sieht, von dem ich mehr erhofft hat, der hat ein Target bekommen, ganz am Anfang an der Seitenlinie, wo er auch nichts dafür konnte, dass er den nicht kriegen konnte. Aber danach war er einfach mehr oder weniger raus, was schade war. Ich hätte ihn gerne einen Tick mehr noch gesehen.
So geht's mir auch, aber ich glaube, der kommt noch irgendwann in absehbarer Zeit, wenn er eben in diesen ganzen Schemata drin ist, in den Packages drin ist, dann auch. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass die erste Garde sich einspielt, und das haben die Chiefs auch gemacht, dass Sky Moore in die Spur findet, Rashee Rice, dass auch ein Jerick McKinnon, der, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison präsent war als Receiver, nicht nur als Running Back, sondern wirklich als Receiver, dass der wieder zu der Form kommt, wo wir ihn im zweiten Drittel der Regular Season letztes Jahr hatten. Das war sehr schön zu sehen, vor allem gegen eben so eine Bears-Defense, die das anbietet, musst du das im Prinzip auch machen, weil das ist so ein Spiel, ist einfach prädestiniert dafür, dass du mit der Offense eben in die Spur finden kannst. Deswegen hat mich das auch entsprechend gefreut.
Wie gerade Kadarius Toney, ein Target, eine Reception, minus ein Yard. Brauchten wir nicht. Völlig in Ordnung. Lass uns mal ein bisschen zu den, sag ich mal, also den positiven Themen. Running Backs sind scheinbar wieder da. Jerry McKinnon hast du gerade schon gesagt. Auf der anderen Seite Isaiah Pacheco auch einen Touchdown gemacht. Gute Yards per Carry mit 4,1, Jerry McKinnon 4,5. Das ist alles über 4, ist erstmal in Ordnung, weil wenn du dreimal läufst, würdest du einen First Down kriegen. Also völlig okay. Clyde Edwards-Helaire fand ich ganz interessant, weil der auch genauso viel Carries bekommen hat wie Isaiah Pacheco. Das hatte natürlich damit zu tun, dass wir so klar geführt haben und das Risiko dann nicht mehr so stark eingeht und dann lieber die zweite Garde sozusagen einsetzt. 55 Yards, 3,7 Yards per Carry, das sah okay aus, hat auch noch einen Touchdown gemacht. Ich würde, und das war die Frage, die dann auch kam, ich glaube sogar mehrfach, von De Sömpf kam die Frage,
von Jochen.
Der Einzige, der nicht gefragt hat. Jochen Sektrop hat gefragt, bekommt CEH noch einmal die Kurve? Gestern hat er mir gefallen. Wie seht ihr das? Und dann eben auch von B2A6F1Z1.
Sag doch einfach Basti zu ihm.
Basti hat gefragt, Clyde Edwards-Helaire, super Spiel, aber es wird nicht reichen für den Starter oder zweiten Starter. Ich sehe ihn nicht vorne und ich würde mich wirklich freuen, mal Michael Pirine mal zu sehen. Das macht natürlich Sinn, den jetzt nicht rauszuholen, weil du ihn nur, glaube ich, dreimal vom Practice Squad elevaten kannst. Einmal haben sie schon, ohne ihn einzusetzen, was ein bisschen ärgerlich war. Von daher glaube ich, dass man Clyde Edwards-Helaire erstmal mitgeht. Das ist auch nicht die entscheidendste Position. Der macht einen ordentlichen Job, aber er wird nicht mehr das sein, was wir uns mal erhofft haben. Oder wie siehst du das, Marius?
Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, der macht halt das, was er jetzt machen soll und auch wo er dafür bezahlt wird, weil am Ende des Tages gibt es noch ein Vertragsjahr, das jetzige, und dementsprechend macht er das halt. Aber ich glaube, wir sollten nicht davon ausgehen, dass da in Zukunft noch eine größere Rolle für ihn irgendwo auf dem Tableau ist. Ich denke auch, wenn hart auf hart kommt, und das hatten wir ja letztes Jahr, dass die Running Backs dann mal mit Verletzungen geplagt worden sind, will ich jetzt nicht heraufbeschwören, aber es ist auch erst Woche 3, also da werden auch nochmal Zeiten kommen, da wird der eine oder andere ausfallen und dann müssen wir eben vom Practice Squad nachholen, und dementsprechend sehe ich da auch schon LaMichael Pirine, der noch seine Chance bekommen wird. Freue mich natürlich, wenn Clyde Edwards-Helaire einfach noch zeigen kann, was er kann, aber eine größere Rolle, glaube ich, brauchen wir ihm jetzt nicht mehr zuschreiben.
So ist es. Dann würde ich nämlich bei den Running Backs, wo ich wirklich ein besseres Gefühl habe, ich glaube, das Run-Game ist uns wichtig, und wenn wir dann definitiv McKinnon wieder dahin bekommen, wo wir im Dezember letzten Jahr, glaube ich, 7 Spiele, 8 Spiele nacheinander immer einen Touchdown gemacht, das war sensationell. Wenn wir da wieder hinkommen, dann ist das für uns ein unfassbarer Mehrwert in der Red Zone, weil da funktionieren die aktuell extrem gut. Hat gestern auch mir mehrere geschrieben, also ja, Pacheco arbeitet immer über das Feld bis hin zur 5-Yard-Linie. Gestern Rashee Rice zweimal an der 1-Yard-Linie sozusagen gescheitert und dann läuft einer der anderen Running Backs rein. Ganz ehrlich, solange wir in der Red Zone effizient bleiben, ist alles in Ordnung, weil das war letztes Jahr eins der Probleme, die wir zeitweise hatten, haben wir dann am Ende gut hingekriegt. Aber da bin ich sehr happy, wenn die Effizienz da hoch bleibt, ohne jetzt zu viel zu zeigen oder zu viel irgendwie rauszuholen. Das wird sehr, sehr entscheidend sein, wie erfolgreich wir in dieser Saison sind. Lass uns über Javon Taylor sprechen. Ich glaube, das ist das kontroverseste Thema, was wir gestern wieder hatten. Es lässt uns nicht los. Javon Taylor wurde wieder zweimal, zwar nicht für Frühstart, Fallstart, sondern eher für seine Positionierung zu weit hinten, hinter dem Center bestraft. Gab zwei Strafen, die eine wirklich bitter, weil aus dem Play ein einfacher Touchdown für Marquez, weil das Scandling passiert ist. Für mich nicht nachvollziehbar, für Mahomes nicht nachvollziehbar, für Andy Reid nicht nachvollziehbar, weil sie sagen, naja, er stand doch da, wo auf der anderen Seite auch Donovan Smith stand, wo der Kontakt zur Hüfte vom Center auch noch da ist. Was passiert da gerade, Marius? Was siehst du da gerade, was die Referees mit Taylor machen?
Ja, also wenn man gestern Taylor hieß und im Arrowhead war, dann konnte man sich der Aufmerksamkeit sicher sein, sowohl für Taylor Swift eben als auch für Javon Taylor, der leider mal wieder negativ im Fokus war. Und du hast gerade schon gesagt, das ärgert natürlich. Und Andy Reid meinte auch sprichwörtlich, die haben ihn irgendwie auf dem Kieker, Mahomes sah es ähnlich. Mir geht's da auch so. Ich glaube, das machen 31 andere Right Tackle in der Liga, die teilweise ähnlich stehen, vielleicht nicht so tief, aber jetzt auch nicht ganz vorne. Man versucht an ihm jetzt eben dieses Exempel zu statuieren. Wir sind da in den letzten Folgen auch schon mal drauf eingegangen. Das liegt an dem Lions-Spiel, wo eben der Gegenspieler von ihm damals sehr im Fokus war, weil die Eltern mic'd up waren auf der Tribüne. Und das hat man jetzt natürlich entsprechend die Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt hat es dann irgendwann jeder gesehen. Im Spiel Tag 2, also zur Woche 2 hin, wurde auch im im Vorfeld ein Tape quasi an die NFL-Officials geschickt, wo eben auch darauf geachtet werden soll, dass man eben besonders im Fokus steht mit dieser Geschichte, wo man eben an der Line steht. Und du hast es ausführlich erklärt, der Helm muss da entsprechend auf der Höhe sein. Die Problematik, die sich halt eben aus dieser Geschichte ergibt, es ist diese Aufmerksamkeit da. Und das hat auch Mitch Schwartz, ehemaliger anderer O-Liner von uns, gesagt. Taylor muss halt dran arbeiten. Es bringt nichts, wenn er jetzt versucht, es so halb gut zu machen und sich einfach nur so ein bisschen hinzustellen. Er ist halt im Fokus. Und das ist halt so, wie wenn du früher in der Schule vom Lehrer zweimal ermahnt wurdest und es dann heißt, ja, beim nächsten Mal fliegst du halt aus dem Unterricht raus. Dann darfst du nicht mehr nur im Flüsterton mit den Nachbarn reden, sondern einfach gar nicht mehr. Dann musst du dich irgendwie einfach dahinstellen. Ich glaube, er hat sogar gesagt, idealerweise, oder wenn es hart auf hart kommt, dann guck doch einfach, wenn du in der Line stehst, zum Ref und hol dir einen Daumen nach oben ab, dass du richtig stehst, bevor der nachher dir die Flagge zuwirft. Dann hast du nämlich auch nichts gewonnen am Ende des Tages. Deswegen, es ist etwas, was mit dem Timing zu tun hat, aber der False Start war es ja eben nicht. Und es ist halt eben auch kein Holding Call gewesen, sondern es ist diese Illegal Formation Geschichte gewesen, wo man sich einfach nur aufstellen muss. Da geht es nicht ums Zucken oder sonst was, sondern es geht einfach nur, stell dich richtig hin. Und deswegen, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die Flagge nicht mehr fliegt. Deswegen bitte, Jovan, arbeite da dran und wie gesagt, lass dich am besten irgendwie rückversichern, weil das kostet dir halt einfach solche Plays. Und was bei dem Play am ärgerlichsten war, erstens der Touchdown geht weg, zweitens wir kriegen die Yards Strafen und dann fällt der andere bei Mahomes auf den Fuß drauf. Und das in der Summe hätte überhaupt nicht sein müssen.
Ja, Yannick Ngakoue war das leider Gottes einer der dirtiest Player in der NFL, der also schon immer am Rand der Legalität war, so rückwärts rollend auf den Fuß. Kurzer Schreckmoment scheint okay auszusehen, das wäre das nächste Thema gewesen. Aber erstmal wollte ich festhalten, Marius, nicht nur früherer Swiftie und Musikmanager, sondern dann auch noch Michael Schanze Ultra. Das finde ich hochinteressant.
Ja, sehr gut.
Nee, aber genau, also ich glaube da, diese Verletzung von Mahomes, die war ärgerlich, die würde ich jetzt, also ich finde es immer so weit getrieben, natürlich, wenn es diese Strafe nicht gegeben hätte, wäre es diese Verletzung nicht gegeben, bla bla bla. Das ist Zufall, das kann immer passieren. Ich finde die Art und Weise, wie er da abrollt, höchst fraglich, muss man nicht machen, ist immer so ein bisschen normal gucken, was passiert, vielleicht treffe ich ihn ja, uncool. Aber ja, ist vor Glück nichts passiert, Mahomes scheint okay zu sein. Das war insgesamt wirklich, also sagen die 42 Punkte ja auch einen sehr entspannter Offensivtag, alles hat funktioniert, gute Pässe, gute Completions, glaube ich, ein 127er Passer-Rating bei Mahomes, da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir haben einen zweiten Quarterback und ich hatte dann, also ich war so, ehrlicherweise, bis ganz zum Ende bin ich nicht wach geblieben, ich bin dann irgendwann, als es so klar war, ins Bett gegangen bei Stand von 42,3, glaube ich.
Wo hast du eigentlich 42? Ja, ich habe mal 41.
41, ja, ich bin verwirrt. Guck mal, ich habe das Ende ja nicht gesehen, aber 41 stand schon. 41,3 bin ich ins Bett gegangen, aber da sah Blaine Gabbert schon sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ich hatte mir gehofft, dass Mahomes zu dem Zeitpunkt nochmal ein paar Bälle in Richtung Justin Ross wirft und man guckt nochmal sehen, was da wie wo passiert und wie gut die sind. Leider nicht, sondern Blaine Gabbert ist da und der hat den Ball eher Richtung Chicago Bears geworfen als Richtung Kansas City Chiefs. Mit der Diskussion, mit der Preseason, wo wir die große Frage hatten, wer wird jetzt zweiter Quarterback und Blaine Gabbert wirklich gut aussah, sah gestern überhaupt nicht gut aus. Das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, nicht nur mir, sondern auch unseren Kollegen, die uns Fragen rübergeschickt haben. Auf der einen Seite hätte man Mahomes noch früher rausnehmen sollen, um Verletzungen zu vermeiden. Ja, ich glaube, diesen letzten Drive hat er nur gekriegt in der zweiten Halbzeit, um zu gucken, wie sein Fuß sich anfühlt. Die erste Halbzeit lässt man schon nochmal durchspielen. Davor, glaube ich, nimmt man ihn schlecht raus. Kannst du vielleicht noch was zu sagen? Und besser einspielen, dominanteren Sieg. Ich glaube, das reicht völlig. Das, was die Miami Dolphins da gestern gemacht haben, das macht man normalerweise in der NFL nicht. Und die andere Frage, ist Gabbert die beste Wahl für den zweiten Quarterback von Basti? Wie siehst du es? Ist er die beste Wahl?
Leider nein. Also leider sieht das aktuell nicht so aus, wie das aussehen muss, wenn du einen Quarterback als Backup reinbringst, um so ein Spiel zu closen. Weil closen heißt eben, dass zumindest vielleicht nochmal ein paar Runplays designed sind, dass er sicher die Pässe anbringt. Und ja, man denkt halt eben an Chad Henne unweigerlich, weil der wirklich auch sicher war. Und klar, der war auch nicht immer im Rhythmus drin, aber wenn der reingekommen ist, und das ist halt eben das Thema, dann hast du ihm schon auch vertraut. Ich sehe aktuell nicht, dass Blaine Gabbert in einem Spiel in den Playoffs für einen Holmes, der mal vielleicht zwei Drives verletzt draußen ist, dann übernehmen kann und dann einen Drive zustande kriegt, ähnlich wie das letztes Jahr gegen die Jaguars passiert ist von Chad Henne. Und das macht mir dann doch etwas sehr viel mehr Sorge, vor allem, weil die Pässe auch wirklich schlecht geworfen waren, überhaupt nicht on target. Und das ist halt eben etwas, das muss man ihm schon ankreiden. Weil arg viele Möglichkeiten zu Pässe zu werfen, die wird er nicht kriegen als Backup. Und natürlich ist so eine D-Line dann eben auch sehr hungrig. Und der Pass-Rush wird sich dann doppelt und dreifach ins Zeug legen. Natürlich steht da immer noch die gleiche O-Line, die auch Mahomes beschützt. Aber es kommt halt darauf an, was der Quarterback für Entscheidungen trifft. Auch wie stark scrambled er oder welche Sachen hat er. Er hat auch zweimal versucht zu laufen und minus ein Yard dafür generiert. Also man sieht eben auch, Blaine Gabbert ist noch nicht so richtig angekommen bei den Chiefs. Und das macht mir tatsächlich extrem Sorgen.
Das klang ein bisschen für mich nach einem Overreaction Monday, aber also für mich, ja, er hat nicht gut gespielt. ich glaube auch, dass du recht hast, dass ich mir Chad Henne zurückwünschen würde. Die Jets würden ihn auch gerne wieder zurück in die Liga holen, sind auch gescheitert. Der war schon einfach eine Bombe in der Sicherheit und der Richtung. Ich glaube nicht, dass Blaine Gabbert schlechter ist. Ich glaube nur, dass der gestern einfach einen schlechten Tag hatte. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, dass sowas passiert, hat Mahomes auch mal, haben alle irgendwie mal, ist jetzt gestern überhaupt gar kein Problem gewesen, der hat die Zeit runtergespielt. Ich glaube nur, dass es da so ein paar Sachen gab, die hinzu reingespielt haben. Da war einmal die O-Line, die eben nicht die gleiche war, also direkt mit ihm zusammen ist Prince Tegavanogo, glaube ich, auf Left Tackle gegangen oder auf Right Tackle und da hat sich Donovan Smith nochmal irgendwie leicht verletzt. Dann hat er die Seiten gewechselt und Javon Taylor ist wieder reingekommen und es war so ein bisschen Wechsel und dann hat sich Prince Tegavanogo verletzt, der scheinbar auch schwerer verletzt ist. Also da gab es ein bisschen hin und her und unglückliche Situationen und er hat eben wirklich nur noch mit der zweiten Garde gespielt. Da war auch kein Travis Kelce mehr auf dem Platz, glaube ich. Und da waren auch also am Ende dann schon nochmal andere Namen und andere Nummern drauf. Und ich glaube, da macht es das auch schwieriger. Und du willst jetzt als Chicago Bears dann auch nicht vom Backup-Quarterback weiterhin verprügelt werden. Von daher ist da so ein bisschen was dahinter, wo ich sehe, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Von daher, nee, das war nicht gut. Aber ich mache mir noch keine Sorgen. Das ist wirklich ein geringfügiges Problem, was wir haben. Und das sollte man jetzt nicht zu groß bewerten. Sucht euch selber aus, welche Meinung ihr besser findet.
noch kurz vielleicht zu Javon Taylor, auch die Herausnahme kurzzeitig Natur hatte nichts mit der Leistung zu tun oder eben diesen Strafen, sondern er wurde am Mund getroffen, gab eine Schnittwunde dort und deswegen hat Prince Tegavanogo für ihn zwischenzeitlich übernommen. Der hat sich am linken Quadrizeps, habe ich gelesen, verletzt. Fabi wüsste jetzt, wo der sich befindet. Ich musste mich dann erstmal schlau machen. Das ist der größte Muskel des menschlichen Körpers und befindet sich auf der Oberschenkeloberseite. So, Doc Marius hat euch mal wieder ein bisschen Allgemeinwissen gebracht.
Hamstring wahrscheinlich, oder?
Vermutlich, ja. Aber jetzt nicht so viel Bio, da bin ich nicht so fest.
fragen wir nächstes Mal, welcher Muskel das bei Fabi ist. Und der kann uns den noch viel größer zeigen.
Ja.
Das hilft auf jeden Fall. Lass uns mit der Offensive, die jetzt wirklich also für mich eine 1- gestern bekommen hat, wirklich stark ausgesehen hat. Ein, zwei Drives in einem richtig wichtigen Spiel könnte man noch ein bisschen anders vortragen, aber das sah schon richtig gut aus. Und die Strafen, ich glaube, die werden sich im Laufe der Saison bald wieder entspannter entwickeln. Also über die Defensive sprechen. Ich glaube, was für mich sehr krass war, dadurch, dass Nick Bolton nicht da war, ja ein bisschen der Quarterback der Defense nicht da. Drew Tranquill hat übernommen und ich finde, der hat vollkommen überzeugt. Also für mich einer der Aktivposten auf dem Platz, überall sichtbar, hat immer wieder Druck gemacht, war auch verbal wirklich zu hören. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, aber sehr schön, dass man das überhaupt nicht gemerkt hat, dass Nick Bolton, ein wichtiger Tackler, gar nicht da war. Die Rolle hat Drew Tranquill formidabel übernommen, sich über das gesamte Spielfeld gearbeitet, Team bei den Tackles angeführt, auch diesen halben Sack, glaube ich, tatsächlich, als Fields irgendwie versucht hatte, da rauszukommen beim Pass Rush. Aber Tranquill kannten wir ja von den Chargers schon für seine guten Coverage-Fähigkeiten und deswegen war das auch nicht so sehr erstaunlich. Aber ich finde, er hat gezeigt, was für ein Allrounder er sein kann und das eben in dieser Defense bei den Linebackern, wo wir wirklich aktuell jeden haben, der irgendwie performt. Und wenn einer mal ausfällt, so wie es eben jetzt Nick Bolton passiert ist, dann kannst du den 1-1 ersetzen und das finde ich ziemlich geil. Also hat sehr viel Spaß gemacht und auch sehr dafür gesorgt, dass schon eine sehr schwache Offense der Bears auch überhaupt nicht ins Rollen gekommen ist.
So ist es. Formidabel. Das ist, glaube ich, das Wort, was bei mir hängen geblieben ist. Sehr, sehr schön. Auch die Red Sack Nation mit ihrem CEO Chris Jones hat wieder ganz gut performt. Chris Jones im zweiten Spiel in Folge mit einem Sack. Carl Leftis und Mike Dana, glaube ich, jeder so mit einem halben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber insgesamt der Motor dieser Defense läuft. Ich hätte trotzdem gegen die gerade in Interior O-Line mir mehr gewünscht. Also für mich war das so, dass ich dachte, wir zerstören diese O-Line. Und die sah am Anfang eigentlich ganz gut aus und hat relativ gut auch Pressure weggehalten. Justin Fields bleibt Justin Fields, der wirft den Ball 4 Sekunden lang nicht weg und irgendwann wird er auch gesackt dann. 3 Sacks gab es insgesamt. Für mich aber trotzdem so der Punkt, dass ich sage, ja, das war okay, das war gut, aber gegen den Gegner war es auch erwartbar. Und für mich merkt man, ich glaube, wir machen gut Pressure, wir sind aber noch nicht so richtig gut, wenn es um Sacks geht. Und da, glaube ich, haben wir mit Charles Omenu dann nochmal einen Push, der das nochmal verstärkt. Aber vielleicht auch so ein bisschen nochmal das Thema, dass Kalaftis und Dana also ich finde, die Defense sieht mit Chris Jones gefährlicher aus, aber ist nicht effektiver. Geht es dir auch so?
Ja, teils, teils. Also klar, hätte ich mir mehr gewünscht, vor allem, weil die anderen Teams, gegen die Bears gespielt haben, ich glaube 6 und 4 Sacks jeweils hatten. Jetzt haben wir mit 3 recht wenig da weggepflückt, aber trotzdem natürlich Pressure generiert durchgängig irgendwie auch. Also ich hätte mir da schon auch ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, da wäre auch mehr möglich gewesen. Vielleicht hat man da auch nicht komplett Vollgas gegeben, aber beim ein oder anderen Play, vor allem am Anfang, wie du schon gesagt hast, musste man sich das ganze Thema erarbeiten. Sind wir mal ehrlich, aber Mike Dana gefällt mir super gut. Ich glaube auch, dahinter hat sich einiges getan und man wird einfach Chris Jones als Unruheherd da immer wieder sehen und der macht seine Gegenspieler einfach komplett verrückt und da hast du daneben mit Kalaftis und auch Felix Anudike-Uzomah eben 2, die davon extrem profitieren. Ich glaube, Kalaftis ist besonders derjenige gewesen, dass die Bears eben nur 4 von 12 Third Downs konvertieren konnten. Und das zeigt halt eben etwas, was wir halt eben brauchen. Und dass die da entsprechend in der Unit gemeinsam stark unterwegs sein müssen an der Line. Und hinten die Linebacker und die Corner dann den Rücken frei halten können. Aber ich glaube, wenn Omenu nochmal dazukommt, ist es nochmal eine ganz andere Art der Produktivität, so wie es bei Frank Clark und Chris Jones im Zusammenspiel eben auch war, dass die sich dann beide eben hochgepusht haben. Darauf freue ich mich und bis dahin kriegen wir das, glaube ich, auch ganz gut hin. Aber Chris Jones ist natürlich sehr dran gelegen, dass er seine 10-plus-Sacks kriegt, idealerweise 15, weil dann wird nämlich der nächste Bonus aktiviert.
So ist es. Ich glaube, da wird er weiter Gas geben. Das wäre ein Spiel, wo er, glaube ich, noch mehr hätte bekommen können, aber reicht hier so, ist völlig in Ordnung. Sie waren lange zu null und ich glaube, was Jalen Watson, der 2-mal geschlagen worden ist von DJ Moore, dass dann die ersten Punkte für die Bears auf die Anzeigetafel kam. Besser sah es aus bei Trent McDuffie wieder. Forced Fumble, der, glaube ich, also jegliche Hoffnung der Bears auf einen Comeback zerstört hat. Sah in der Coverage gut aus, hat 5 Tackles gehabt. Also Trent McDuffie für mich wieder der heimliche Superstar des Defensive Backfields, oder? Wie hast du ihn gesehen?
Macht super viel Spaß. Also immer, wenn der irgendwo angeworfen wird, dann hat der Quarterback nicht wirklich viel zu lachen. Ich meine, gelesen zu haben, dass ein 88er Rating nur zugelassen hat, das auch wieder super stark. Trent McDuffie, einfach absolut Top-Spieler, kann man echt nur immer wieder gerne zuschauen, was der da so auf die Wiese fabriziert.
Dann glaube ich Mike Edwards mit seiner ersten Interception, richtig?
Korrekt.
Der hat noch keine, oder? Ballhawk, ja. Genau das sollte er liefern.
Ja, mit schöner, so ein Volleyball-Play, so Justin Reed kriegt den und pitcht den nach hinten und dann holt er den sich runter. Also ja, schönes Ding und auch wichtig einfach in der Situation, dass da auch mal ein Big Play von der Defense kommt, dass die auch mal die Turnover holen und dann am nächsten Mal wird es dann vielleicht ein Pick 6 so, aber trotzdem, Interception nehmen wir gerne auch.
Sehr, sehr schön. Also ich glaube, das Spiel war so klar, dass man jetzt gar nicht tiefer wirklich und reingehen kann, wirklich mehr analysieren kann. Ich wollte einen Spieler nochmal rauspicken und zwar bei den Special Teams ist Richie James jetzt ja auf der IR, wird also mindestens 4 Wochen ausfallen, also 4 Spiele. 1 haben wir jetzt schon. Dafür ist Montrell Washington gekommen. Kannst du uns zu dem ein bisschen was sagen?
Montrell Washington ist früher bei den, also das heißt früher letztes Jahr bei den Denver Broncos gewesen, hat da auch 15 Spiele gemacht, hauptsächlich eben als Returner eingesetzt, also da auch ganz, ganz gut unterwegs gewesen und hat auch jetzt eben diese Rolle als Punt-Returner sehr gut ausgeführt. Also das war sehr schön, hat 3 Geschichten gehabt, 33 Yards gemacht, im Schnitt 11 und einmal schön 23. Das sah deutlich smarter und smoother aus, muss ich ehrlicherweise sagen, als bei Richie James. Aber ja, der Gute kann jetzt eben auch erstmal 4 Spiele nichts machen. Aber schön zu sehen, dass eben Montrell Washington da ist und einspringen kann. Also Vielleicht wird er jetzt auch noch ein bisschen öfter zu sehen sein, würde mich für ihn freuen, weil jetzt die Leistung klar ging. Jetzt nicht besonders starke Special Teams von den Bears, aber trotzdem, er hat eben deutlich sicher gewirkt als zuletzt Richie James. Und deswegen fand ich das eine schöne Sache.
Genau, 5-Runden-Pick 2022 von den Broncos. Also auch da tut es ein bisschen weh. Ich habe damals so gelesen, dass die Broncos schon verärgert waren darüber, dass er weggegangen ist, weil er eben 32 Punts, 8,5 Yards per Return und bei 18 Kickoffs 18,9 Yards. Das ist schon guter Werte, kann man. Obwohl ich dies gerade eher lowest Kickoff Return Average, 12 lowest Punt Return Average, wäre auch nicht so gut, aber ich fand, er sah besser aus als Richie James und ganz viele andere bei uns im letzten Jahr. Das war für mich so ein bisschen das Gefühl, dass wir fast Minus Yards dabei gemacht haben. Also das sah bei ihm zumindest nicht so aus.
Ich hoffe, dass es so weitergeht, wenn er denn weiter genommen wird als Returner.
Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. So, ich bin von meinen Themen durch. Ich gucke noch mal ganz kurz die Fragen an, ob da noch was drin ist. Hätte man mal was früher, hatten wir schon. Ich glaube, wir haben alles soweit beantwortet. Hast du noch ein Thema?
Nee, soweit haben wir alles durch. Boulevard haben wir auch heute ausführlichst abgearbeitet. Aber es war ein schönes Spiel und nochmal festhalten, es war wirklich das entspannteste Chiefs-Spiel, das ich wirklich mich zurückerinnern kann in den letzten Jahren. Vor allem in der Ära Reed Mahomes habe ich selten so ein entspanntes gesehen. Und auch mal für alle diejenigen unter euch, die auch gestern gesagt haben, ja, sie würden auch gerne mal sowas sehen wie Dolphins gegen Broncos. Muss ich sagen, ja, nein. Ein früherer Coach von mir hat immer gesagt, siege, aber triumphiere nicht. Und Fakt ist, ob du jetzt mit 10 Punkten Unterschied gewinnst oder 20 oder 30 am Ende, kriegst du auch nur einen Win mehr auf deinem Season Record. Und der Rest ist für Statistiker und Geschichtsbücher, Konnoisseure oder. Aber allein die Tatsache, dass Tour erst, ich glaube, Anfang vom vierten Quarter bei 13-56 rausgenommen wird, zeigt mir eben, das würden die Chiefs mit Mahomes niemals machen. Das würde Andy Reid niemals machen. Er würde sagen, come on, Halbzeit, wenn es da 20 Punkte plus X steht, dann ist er raus. Und das macht doch völlig Sinn. Was willst du denn in Woche 3 auf die Art und Weise so ein Spiel gewinnen? Also muss man ganz klar sagen, im Jugendfootball läuft dann in der zweiten Halbzeit die Uhr weiter, gibt es keine Pause mehr. Und klar wollen dann am Ende irgendwelche Spieler sich auch noch irgendwo beweisen. Aber ich frage mich, was beweist du denn da? Der Gegner liegt komplett am Boden. Also muss man ehrlicherweise sagen, in der Garbage Time, da holst du jetzt auch nicht mehr wirklich die Kohlen für dich selber aus dem Feuer. Also ich muss sagen, unabhängig davon, dass es jetzt geschichtsträchtig war und so weiter und so fort, muss man nicht machen. Also es ist Geschmackssache, aber ich will sowas von den Chiefs ehrlicherweise nicht sehen, bin ich ganz ehrlich. Daniel, wie geht's dir?
Nee, ich glaube auch, das brauchen wir nicht und das sind auch nicht die Siege, die man am Ende wiederholt und jede Verletzung, die da zustande kommt, wird dir hinterher sagen, nee, mach es nicht. Und ich finde eine andere Geschichte bei den Dolphins, da wir vorhin drüber geredet, ich freue mich super auf dieses Spiel. Ich erinnere mich daran, dass letztes Jahr die Buffalo Bills unfassbar gut waren in den ersten 6-7 Spielen und dann hat eine kleine Verletzung dann schon dafür gesorgt, dass sie nicht mehr so rund gelaufen sind, dann haben sie am Ende so ein bisschen auch die, nicht nur Josh Allen, sondern insgesamt so ein bisschen den ich weiß gar nicht, was es ist, Momentum verloren, das Gefühl verloren, die Sicherheit verloren und sind dann sang- und klanglos am Ende ausgeschieden. Und ich glaube, dass es gar nicht darum geht, im September oder Oktober oder vielleicht sogar im November irgendwie das beste Team auf den Platz zu setzen, sondern im Januar und Februar. Und deshalb mache ich mir gerade gar keine Sorgen, wie das da aussieht, ohne Jalen Waddle 70 Punkte. Ja, mit ihm wäre es auch nicht mehr gewesen. Ich glaube, das hat auch immer mit den Gegnern zu tun, hat auch immer damit zu tun, wo man gerade steht. Die haben eine gute Form, die sehen richtig gut aus, Tour sieht richtig gut aus. Aber wir wissen alle, wie schnell sich sowas ändern kann. Von daher, lass uns entspannt bleiben. Freuen wir uns auf das Spiel in Deutschland. Und die Chiefs spielen Chiefsball. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch festhält, dass wir genau da sind, wo wir normalerweise sein wollen und damit immer erfolgreich waren.
Absolut. Wer kennt sie nicht noch, die Regular Season Super Bowls von Pittsburgh Steelers vor 2 Jahren, von den Bills. Am Ende zählen halt nur Ringe, die man im Februar gewinnt. Und da hat Mahomes halt eben 2 und die anderen halt in dem Zeitraum keinen.
So ist es. Und dann überlasse ich die Zuschauer mit dir und den letzten Worten jetzt das Ende hier.
Ja, schönen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, bewertet uns gerne auf allen einschlägigen Plattformen, schreibt einen Kommentar, abonniert den Newsletter, newsletter.daskingdom.de und ansonsten wünsche ich uns und euch eine schöne Woche, bis die Tage und Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! Whoa! How about those Chiefs?